Der Goina holt das Spiel aus Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler
Zweikampf. Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, zu 178. Folge des Mr. Futsal-Podcasts. Und obwohl wir nun schon 178 Folgen haben, haben wir heute tatsächlich ein Novum. Denn neben mir, euer Futsal-Economist Daniel Weimer hier am Mikrofon, wird es heute keinen Buddy geben. Denn auch diese Woche und wie auch letzte Woche war es dann doch einige berufliche und private Gründe, die dazu geführt haben, dass wir jetzt keine Zweierkombination hinbekommen. Und deshalb hier heute mal das Experiment für euch, damit wir jetzt die Zeitspanne nicht allzu lange wachsen lassen. Einfach mal der Versuch eines Single-Podcasts. Da sind wir natürlich auf eure Feedback gespannt, wie ihr das findet. Ich versuche mich auch heute etwas kürzer zu halten, aber einfach, damit ihr weiterhin im Podcast-Fieber bleibt und auch im Rhythmus bleibt und weiter mit News versorgt werdet. Auch wir haben ja und ich jetzt besonders die Spiele angeschaut und das wäre natürlich auch schade, wenn ihr euch dann die Eindrücke von den Spielen nicht schildern könnte. Also von daher heute mal der Test und ich würde auch hier direkt starten mit meiner Liste. Wie jede Woche ist ja nicht alles anders heute. Und da starte ich doch direkt mit den News aus der Community oder Feedback, die diese Woche an uns und an mich herangetragen wurden. Und ein tolles Feedback war ein Paket von Futsal Allgäu von Tom Neitzel. Und in diesem Paket befand sich ein Schal, ein wunderschöner Schal von Futsal Allgäu. Der Zuwachs für den Podcast-Schrank. Wunderbar, wirklich vielen Dank geht raus an Tom für die Organisation, für das tolle Geschenk. Ich werde ihn nicht sowieso umziehen und dann werde ich den ganzen Podcast-Schrank mal neu aufbauen. Und dann werde ich auch alles schön platzieren und auch entsprechend Fotos schicken. Vielen Dank und das hilft natürlich dann, dass wir hier auch weitermachen, damit ich auch heute hier extra für Tom auch alleine sogar den Podcast gestalte. Wirklich klasse, vielen Dank. Und in ähnlicher Weise habe ich mich über eine andere Art von Feedback gefreut, und zwar von unseren Schiedsrichtern, Bundesliga-Schiedsrichtern, Pascal Rastetter und Richard Kuchanetzki. Ich hoffe, Männer, das war jetzt richtig ausgesprochen. Beide haben das Wochenende bei uns in Düsseldorf das Bundesliga-Spiel gepfiffen und sind beide auf mich zugekommen und wollten sich mal bedanken und haben sich vorgestellt. Und das fand ich besonders toll, dass die Arbeit ankommt und immer wieder auch mal Live-Feedback gegeben wird, dass der Podcast konsumiert wird und auch dazu führt, dass das Futsal-Fieber auch unter der Woche weitergelebt wird oder auf der Autofahrt, wie mir dann auch, glaube ich, Richard gesagt hat. Und von daher super, danke für das Feedback und auch für euch beide jetzt der Podcast heute mal mit dem Test. Dann ging es weiter, ein Feedback von Darmstadt. Wir haben im letzten Podcast darüber berichtet, meine ich, wurde es von uns gemeldet, dass Darmstadt auch eine andere Halle benutzen musste. Ich glaube, Darmstadt hat das gemeldet. Und nun kam der Hinweis, man musste eine andere Halle benutzen als die Stammhalle in Darmstadt, weil tatsächlich die Halle sich in der Nähe des Stadions befindet und an Bundesliga, Fußball-Bundesliga-Spieltagen die Halle nicht genutzt werden darf. Natürlich wirklich ein Rieseneinschnitt jetzt für so ein Team, wenn man sich so eine Stammhalle aufbaut. Und eigentlich an Bundesligaspieltagen man das wunderbar koordinieren könnte, dass vielleicht doch Fans auf dem Rückweg vom Fußballstadion bei Nachmittagsspielen vielleicht nochmal in die Futsalhalle kommen. Ja, da wünscht man sich, dass man da vielleicht mal optimiert. Ich weiß auch, beim Wuppertaler SV ist das eigentlich richtig gut gelegen, neben dem Stadion direkt eine große Futsal- oder eine generelle Mehrsporthalle. Das hat auch einmal wunderbar funktioniert gegen uns Fortuna Düsseldorf vor einigen Jahren. Das kann man also wunderbar verbinden. Vielleicht gibt es ja da Tendenzen in Darmstadt, meldet uns das doch gerne. Dann eine News aus der Futsal-Bundesliga. Der HSV hat einen Neuzugang, Liamkin, war früher wohl auch in der russischen Futsal-Liga, war aber auch Profi im Fußball in einigen Ligen und in Belarus, meine ich. Und schön, wieder Zuwachs für die Futsal-Bundesliga, wunderbar. Und das sind Top-News, die wir hier benötigen. Dann habe ich gesehen, der MCA Sendestadt hat doch eine recht ansprechende Meldung gemacht auf Instagram. Schönes Video gedreht über den Kader mit allen Fotos. Wunderbar gemacht. Und da habe ich mich noch gefragt, welches Tier wurde eigentlich gezeigt? Ich kenne beim NCH den Panda-Bär. Finde es auch eigentlich ein ganz tolles Tier mal. Mal was anderes, als man vielleicht den klassischen, auch gerade amerikanischen Sportverein sieht. Und meine Frage nur, war das jetzt ein Panda-Bär oder eher so ein Grizzly-Panda? Denn so richtig wie ein Panda-Bär sah das jetzt nicht aus. Das ist irgendwie so ein Mischmasch, was auch nicht verkehrt wäre. Aber dann mal das Feedback, welches Tier das sein sollte oder was man daraus macht. Vielleicht kann man ja auch dann tatsächlich für den MCA wirklich so einen Grizzly-Panda daraus machen. Dann hat man ja direkt so ein Alleinstellungsmerkmal, so eine USP. Aber an sich sehr, sehr schöner Post. Auch ein schöner Post, den habe ich gesehen vom Anstoß-Futsal-Camp. Schöne Grüße an Akash, der ja auch hier schon mal bei uns im Podcast war. Das Anstoß-Futsal-Camp läuft diese Woche in Hamburg. Und wer das Camp nicht kennt oder die Podcast nicht verfolgt hat, das Anstoß-Futsal-Camp hat ein ganz tolles Konzept. Hier geht es darum, Jugendliche über den Futsalsport als Vehikel zu mehr Teamgeist und auch Präsentationsfähigkeiten zu fördern. Es geht um allgemeine Skills für Jugendliche in der Kommunikation und auch Selbstbewusstsein. Und man nutzt hier den Futsal als ein Vehikel in diesem Camp. Wirklich ganz, ganz tolles Projekt. Und schaut doch mal auf den Insta-Kanal rein vom Anstoß Futsal Camp. Ich verlinke das dann auch nochmal. Und schöne Grüße an Akash. Läuft seit Jahren und wird immer größer, habe ich das Gefühl, immer etwas professionalisierter, beziehungsweise von der Aufmachung her wirklich toll gemacht. Also das ist ein ganz tolles, einmaliges Projekt noch in Deutschland. Und die Hauptstory vielleicht diese Woche oder das Haupterregen für mich und auch in der Community, das Feedback, was ich bekommen habe, war tatsächlich ein Artikel über Alias Saad bei Transfermarkt.de. Grüße auch an Jannis, der uns das auch gemeldet hat. Es waren aber verschiedene Quellen, die mir diesen Link geschickt haben. Schaut mal rein, transfermarkt.de. Ich verlinke das dann auch nochmal in den Shownotes. Was war jetzt besonders an diesem Artikel? Naja, der Artikel hat berichtet, dass der Marktwert von Alias Saad nun besonders gestiegen ist. Er ist nur 1,5 Millionen Euro wert. Nicht zu verwechseln mit Ablösesummen oder Gehaltszahlungen. Ist ein transfermarkt.de Value, der sich irgendwo aus der Community zusammensetzt, aber schon den Wert approximiert. Und das ist natürlich schon ein dickes Brett. Und es wird auch in dem Artikel, und der ist auch sehr ausführlich, doch auch mehrfach auf die Futsal-Vergangenheit von Alias Saad hingewiesen. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja immer, oder wir bringen immer wieder den Killman-Effekt, wenn wir sagen, dass Fußballvereine in den Futsal investieren sollten, um über die Futsal-Linie für Jugendfußballer ein alternatives Angebot zu schaffen, Spieler im Verein zu halten, und dann in der Zukunft vielleicht auch Spieler wieder zurückzugeben, den Fußball, die dann entsprechend im Wert steigen. Das war bei Killman der Fall, aber vielleicht können wir es auch einfach jetzt immer Alias Saad Story nennen und Alias Saad Effekt, weil genau das ist ja hier auch passiert, die Veredelung im Futsal und Aneignung von neuen Skills mit Sicherheit, das hat Alias dann auch bestätigt in Interviews. Und das ist eine wunderbare Story und die hat dann auch bei uns bei Fortuna, haben wir das auch ein bisschen diskutiert. Und ich habe das dann auch mal in den Verein gegeben und dann kam auch ein interessantes Feedback, weil ich dann nochmal auf diesen Business Case, wie ich ihn nenne, des Killman-Effekts oder nun Alias Saad-Effekts hingewiesen habe. Ja, es wäre ja nur so ein Einmaleffekt und das wäre ja kein Business Case für eine Futsalabteilung. Und vielleicht da will ich euch mal gerne nochmal reflektieren mit euch. Meine Antwort war dann in dem Fall, ja, man kann das ja schon als Business Case rechnen. Denn so ein Killman, den wir in 1,5 Millionen, gehen wir davon aus, das würde sogar eine Ablöse sein, beziehungsweise der Gegenwert auf dem Feld für einen Club, dann könnte man ja das für fast 10 Jahre finanzieren und hätte dann 150.000 Euro für eine Futsalabteilung, was aus meiner Sicht schon ausreicht für Futsal-Bundesliga aktuell und hätte damit die Bundesliga finanziert und gerechtfertigt. Und dann kam nochmal, mag sein, aber wenn wir noch Sponsoren abziehen übrigens, die man ja auch als Futsalabteilung generiert und sagt, ja gut, man kriegt eigentlich nochmal 150.000 Euro oder die Hälfte davon als Sponsoren dazu, bräuchte man vielleicht nur alle 20 Jahre einen Alias Saad in seiner Futsalabteilung, damit sich die Abteilung darüber finanzieren kann. Und ja, es wäre wieder Einzelfall. Und dann habe ich mir selbst überlegt, was sind eigentlich NLZs? Also die Nachwuchsleistungszentren sind natürlich verpflichtend für Fußball-Bundesligisten, aber nur zu einem bestimmten Grundeinsatz. alle Kosten, die darüber, über die minimalsten Anforderungen gehen, sind eigentlich Zusatzinvestments, die deutlich über 1,5 Millionen im Jahr liegen. Und da könnte man ja eigentlich auch mal die Frage stellen, ja, lohnt sich das? Oder ist das nicht eigentlich auch nur ein Einmalfall, wenn mal aus so einem NLZ wirklich ein sehr, sehr guter Profi hervorspringt? Der muss dann ja aber auch schon top-deutscher Star sein, damit sich das finanziell lohnt. Und am Ende ist das nicht dieselbe Rechnung, dass sich solche Abteilung eben durch diese ja wirklich raren Events finanziert. Und eigentlich ist das kein Plus oder Minus gegen eine Futsalabteilung. Dann, wenn man das Argument nimmt, dann wäre das ja auch ein Argument gegen ein NLZ. Beziehungsweise in ein NLZ-Investment über dem Basis-Investment. Fand ich ganz spannend, für mich selbst nochmal zu reflektieren. Mal eure Gemeinden da gespannt zu dieser Thematik. Im Grunde geht es um Investments und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass aus diesem Investment in Kinder und Jugendliche irgendwann mal ein sehr, sehr gutes Talent entspringt und dann über die Ablösung sich refinanziert. Finde ich für Futsal fast noch eingänglicher, wenn man sagt, man hält hier Fußballtalente, die mit 12, 13 noch nicht physisch mithalten können, aber dann mit 18 wieder zurückkommen oder 19 und dann entsprechend performt, finde ich fast noch den besseren Business Case in der Wahrscheinlichkeit als ein NLZ. Wäre mal spannend, was ihr dazu meint. Das waren erstmal meine News hier soweit auf dem Zettel. Und dann will ich mir natürlich nicht nehmen lassen, auch bevor ich kurz die Spiele der Futsal-Bundesliga durchgehe, in die Regionalligen zu schauen, die Futsal-Regionalligen. Mal schauen, was wir da jetzt hatten diese Woche. Wir hatten einmal im Westen Niederrhein-Socker gegen Holzpfosten-Schwerte, ganz enges Spiel, 3:3. Also Niederrhein-Socker macht sich, kommt langsam wirklich gut in Fahrt. Freut mich hier auch für den Niederrhein. Und der UFC Münster gewinnt 6:3 gegen Alemannia Aachen. Was jetzt aktuell dazu führt, dass weiterhin unsere Favoriten ja auch der SC Gütersloh weiter vor Holzpfosten-Schwerte auf Platz 1 ist, noch ein Spiel weniger. Und absteigen kann ja in dieser Liga leider niemand, weil Real Münster und Kroatia wieder zurückgezogen haben. Im Nordosten gab es auch Spiele. Und zwar einmal gewinnt der Eintracht Südring jetzt wieder mit einem deutlichen Sieg gegen Kroatia Berlin, 17:5. Also hier hohe Spanne und hohe Varianz in Ergebnissen. Atletico Berlin, auch immer mal wieder am Struggeln, gewinnt jetzt hier 13:5 gegen Potsdam. Und Blumenstadt United gewinnt 9:4 gegen Borussia Dresden. Führt dazu, dass, sehr überraschend muss man echt sagen, Blumenstadt United nach dem fünften Spieltag auf Platz 1 der Regionalliga Nordost steht, vor Eintracht Südring und ganz unten Potsdam und Dresden. Hier gibt es ja auch faktisch keine Absteiger, da die Landesverbände wieder entsprechend die Teams ja schicken können. Und sobald sich dann keine weiteren Teams melden, soweit ich es verstehe, können die Teams dann ja auch nächstes Jahr wieder starten. In der Regionalliga Nord gab es dann einmal das Spiel Wolmartshausen 8:5 gegen Hannover 96. Leider der FC Maihan jetzt einige knappe Niederlagen. Wir haben das in den letzten Podcasts ja angesprochen. Tritt nicht an gegen Oldenburg. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Entfernung zusammenhängt. Maihan ist ja auch eine sehr internationale Truppe mit Iranern, da meine ich. Und dann vielleicht dann dieser Weg, oder bevor ich was Falsches sage, wie sich das Team nochmal zusammensetzt aus Maihan. Aber es ist ein internationales Team, lassen wir es dabei. Und hier aber nicht antritt leider. Und die Wacker Eagles wieder ein Sieg, 11:6. Aber auch wieder 6 Gegentore gegen Alter Teichweg. Aber nun setzen sich die Wacker Eagles da oben schon mit einem Spiel Vorsprung vor PTSG Kiel, trotzdem in der Tabellenspitze fest und untermauern hier den Anspruch auf die Meisterschaft. Und Sparta Futsal hat ja zurückgezogen. Der Absteiger steht also schon fest. Und im Süden wurde mir auch, meine ich, gemeldet, genau, 68 München, extrem enges Spiel. Darmstadt hat mir das geschickt. Es gab wieder Highlights-Videos. Fällt mir gerade ein. Habe ich nicht geschaut. Tut mir leid. Schickt mir gerne weiter. Letzte Woche war viel los. Deshalb auch kein Podcast beruflich. Und 2:1 siegt 68 München gegen Darmstadt. Ingolstadt verliert gegen Neuried 5:8. Die Beton Boys ziehen weiter ihre Kreise. 8:4 gegen Futsal Nürnberg. Und Futsal Allgäu 13:3 Sieg gegen AFG Bergstraße. Führt jetzt dazu, dass die Beton Boys die Liga anführen mit 13 Punkten vor Futsal Nürnberg mit 10 Punkten. und 1860 München, noch ein Spiel weniger, auf Rang 3. Und ganz am Ende steht, weil eben nur auf 2 schon abgestiegen, wegen zurückgezogen, und AFG Bergstraße, aktuell auch eher auf dem Abstiegplatz. Ich gehe mal durch, gab mir noch andere Ligen, Niederrhein, was gab es da Spannendes? Hier mal, der alte Club, PCF Mülheim gewinnt 11-4 gegen Freisenbuch. Wuppertal 2 schlägt Gladbach 7-3. Und oh, was ist denn das für ein Ergebnis hier? 12-12. Matek Mörs gegen GTV Essen. Beides, ja, die Mitfavoriten auf jeden Fall vor der Saison hier um die Liga. Matek Mörs haben wir mehrfach erwähnt, haben zwar, sind ein extrem kleiner Kader, aber mit sehr individuell starken Spielern. Und ja, setzen sich hier fest an der Tabellenspitze, 10 Punkte. Da kommen auch immer einige Zuschauer in die Hallen, habe ich gehört. War selbst noch nicht da. Also hier war ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Stark, waren 60 Zuschauer in der Halle. Tatsächlich muss man sagen, ja, das waren ja mehr als bei uns in der Bundesliga. Muss ich auch leider zugeben, dieses Jahr, dieses Mal. Das waren hier soweit die Ligen. Und auch die Hessenliga kommt hier in Trab. Ich schaue noch hier nochmal nach. Aber da waren keine Spiele. So viel dazu. Zu den Regionalligen. Und dann kommen wir natürlich auch zur Futsal-Bundesliga. Und als allererstes die Erwähnung, dass die Highlights nun wieder ein altes Format angenommen haben. Fast altes Format. Tatsächlich 24 Stunden später sind die Highlights nun da gewesen. Die Torschützen werden wieder eingeblendet. Die Länge ist deutlich verlängert. Jetzt ungefähr bei 4 Minuten pro Spiel, manchmal 5. Wunderbar. Ich finde, das ist ein viel besseres Format. Es gibt keine, ja, was war das für eine Musik? Ja, diese GEMA-freie Fahrstuhlmusik, die ist nun auch weg. Tut dem Ganzen sehr, sehr gut, dass man die Stimmung in den Hallen einfängt. Kommentator, klar, wäre nice. Geht aber auch so, ist jedenfalls besser als mit der Musik. Interviews bin ich neutral. Kann man haben, muss man nicht haben. Ist auch nochmal ein bisschen teurer in der Produktion. Auf der anderen Seite, man ist in der Halle und jetzt die Trainer oder mal Spieler zu interviewen, ist jetzt auch nicht viel Aufwand für die Ligen. Kameramänner, die vor Ort sind. Aber gut, wunderbar auf YouTube. Jetzt auf jeden Fall eine Verbesserung zur letzten Saison. Das erste Spiel hier auf meiner Liste. 4-1 Sieg. Fortuna gegen SFC Stuttgart. Endlich Punkte in der Saison verdient. Und woran lag es? Ganz klar an den 2 Neuzugängen. Danici und Choftorov. Das neue Fixo-Pivo-Duo. Choftorov, eben aus Aserbaidschan, damals in der Liga gespielt, funktioniert wunderbar vorne als Pivot. Danici war mal vor Jahren bei Essen, weil er auch in Essen gewohnt hat, war aber auch ehemaliger Profi oder Spieler der ersten Liga Italien, also sehr erfahrener Spieler, jetzt 37 Jahre alt, ist aber ein extrem guter Führungsspieler. Das kauft man sich ja dann auch manchmal mit ein. Geht gar nicht um das reine sportliche Talent, sondern auch um das Führungstalent. Das ist ein sehr guter Match hier für die Fortuna. Und die beiden harmonisieren gut, sodass auch ein Aikuya Yoshida jetzt wieder da mitgezogen wird und auch relativ gut performt hat. Und mit Hudacek noch dazu ziemlich gutes Vierergespann. Und leider nur 50 Zuschauer, müssen wir uns auch mal ankreiden. Diesmal waren keine Kinder da. Es gab natürlich auch parallel das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Kaiserslautern ausverkauft, weil das erste Spiel in dieser neuen Aktion von Fortuna Düsseldorf, dass der Eintritt frei ist und die Eintritte gesponsert werden vom Sponsor. Und damit war das jetzt hier echt schwer, da anzukämpfen. Also 50 Mann in der Halle. Und was muss man über das Spiel sagen? Zunächst Bivanda im Tor vom SFC. Wunder, überragender Tag, hat richtig viel am Anfang weggeholt. Fortuna war von Anfang an bestimmend, drückend in der Offensive, aber muss sagen, SFC richtig clever in der Defensive. Das ist halt die Erfahrung. Und die ja ausgeführt wurde, gerade um Delic herum, war das schon stark. Man hat auch nicht viele Auswechselspieler dabei. Dann aber fällt auch das 1-0 durch Hudacek. War aus meiner Sicht der Übergabefehler des SFC und dann eine wunderschöne Schussfende von Hudacek, die man ja auch weiter in der Bundesliga ja immer so selten sieht. Genauso wie Parallelerpässe. Könnte echt häufiger kommen, aber hier wunderbar gemacht. Und Bivanda stand schon weiter vorne. Als der Pass auf Hudacek kommt, geht er zurück 3 Schritte. Habe ich in dem Fall gar nicht verstanden. Wäre er vorne geblieben, hätte er Hudacek genau am Fuß stellen können. Wäre hier wahrscheinlich besser gewesen, die Entscheidung. So wunderschönes Tor. Auch das 2-0 fällt durch Hudacek. Aber in dem Fall war es ein extremer Fehlpass von Kostidis, der, soweit ich es gesehen habe, auch danach kaum noch bis gar nicht mehr gespielt hat, der Arme, bei so wenigen Auswechselspielern. Aber dadurch kamen wir halt wirklich mit 2-0 nach vorne. Und dann eigentlich aus dem Nichts, gefühlt zumindest, Delic 2-1. Eine Ecke. Man muss sagen, Fortuna, alle nur Blick auf den Ball. Keiner steht halb offen. Alle wirklich dann auch nur mit dem Blick darauf. Und dann kommt Danici zu spät auf Delic, der nun dann aus 12 oder 15 Metern abzieht. Und hier das Tor macht, kam so ein bisschen aus heiterem Himmel. Obwohl der SFC immer mal wieder auch Chancen hatte. Und dann war das Spiel über weite Strecken ausgeglichen, muss man sagen. Und erst zum Ende hin, als dann auch der SFC mit Flying Goalkeeper gespielt hat, gelingt es irgendwann Schovtorov, das 3-1 zu erzielen nach einem Fehlpass nach Flying und dann auch nach einer missglückten Ecke vom SFC macht Schovtorov hier das 4-1. Also war dann doch noch ein gutes Spiel, etwas träge in der Halbphase des Spiels und dann am Ende wurde es nochmal actionreich. Aus meiner Sicht geht hier in Ordnung, hätte aber auch 2-1 ausgehen können, wäre auch in Ordnung gewesen. Endlich verdient die Punkte, aber auch durch die zwei neuen Spieler hier wirklich elementar dabei. Dalterio hat noch gefehlt, hätte dem Spiel nochmal einen Tick mehr Individualität gegeben und man könnte hier auch noch mehr erwarten in Zukunft. Das nächste Spiel, Liria gegen den MCR Sennestadt und hier hat der MCR Sennestadt im Ergebnis auf jeden Fall überzeugt. 2-0-Sieg auswärts in Berlin vor super 176 Zuschauern. Und man muss sagen, der MCA ist ohne Sentök und ohne Getschim angetreten. Und trotzdem der Sieg. Aber man muss auch sagen, das Spiel schien aber an den Highlights extrem ausgeglichen zu sein. Und auf beiden Seiten sehr gute Keeper-Aktionen, muss man auch sagen. Und irgendwie fallen die Tore ganz am Anfang. 0-1 Garibaldi kommt mit dem super Vertikal auf in die Mitte. Knima blockt ihn auch wunderschön frei. Dann der Pass auf den Pivo, welcher ablegt und Solokin von Liria blockt hier einfach Garibaldi nicht, der dann entsprechend den Fixo Pivot Change macht und nach vorne läuft und dann auch wunderschön versenkt ist. Also auch war wirklich ein sehr, sehr schönes Lehrbuchtor, Futsal. Oliveira dann zum 2-0 mit dem schönen Pass auf Luis Dreh. Es läuft, spielen und gehen. Einfach ist es. Spielt den Ball rüber und läuft durch, bekommt den Doppelpass wieder und dann das 2-0. Und dann auf beiden Seiten irgendwie je nicht viele Tore. Ich habe auch schön gefunden. Ich fand es schön, Goethe mal wieder zu sehen im Tor. Schöne Grüße an Johnny DeWalker Goethe. War beim 10 Meter im Tor und dann wieder rausgenommen. Ist anscheinend hier die Strategie mit den Keepern. Also verdient 2-0, hätte aber auch unentschieden ausgehen können. Auf jeden Fall schöner Ausdruck auch für Lilia, dass man da auch mithalten kann. Und Lilia überzeugt da definitiv weiter mit der Leistung. Dann das Spiel des Tages vielleicht, Weilimdorf gegen Hott. Von der Qualität her 5-2 Sieg Weilimdorf. Vor 314 Zuschauern, also ein schönes Spektakel, war wieder viel los. Und Hott geht auch mit 1-0 in Führung durch Woronzow, wobei Wittig hier wunderschöne Ala-Arbeit leitet, da auch eine Finte einbaut und dann schön aufs Tor ballert. Der Bless lässt ihn halt fallen, genau vor die Füße von Woronzow. Vucinovic sollte ihn eigentlich irgendwie im Auge haben, aber hier steht er dann auch etwas verloren rum und deshalb hier das Tor. Danach 1-1 durch Lubic. Toller Doppelpass auf jeden Fall mit Kasic hier. Wird auch nachgelaufen, auch so ein schönes Futsal-Lehrbuch-Tor. Und weil Sorokin wegrutscht, kommt Lubic dann da durch und wird halt nicht geblockt. Das ist aber an sich schon wie das Tor auch beim MCH hier schön lehrbuchartig. Ja, und dann, was soll man eigentlich nur sagen? Ack in dem Spiel, 2-1, unfassbares Tor, 15 Meter, ohne Ansatz in den Winkel. Der Junge ist unglaublich und ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn da auch langsam Angebote mal aus dem Ausland kommen würden, weil diese Qualität ist so weit weg auch vom Bundesliga-Mittelwert. Wirklich, ich würde sagen, unser bester Spieler, auch mit Süßer, den wir aktuell haben in der Futsal-Bundesliga und im Nationalteam, wirklich stark, also mit dem Ansatz und der Präzision. Und das 4-2 nachher auch nochmal unglaubliches Solo. Zwei Schuss finden. Also wirklich toller Spieler. Freue mich auf die nächsten Wochen. Hoffentlich bleibt er der Bundesliga noch lange halten. 2-2 Wittig. Auch ein wunderschönes Tor. Einfach ein Ballertor, 18 Meter. da reingepackt. Dann Söser 3-2. Und sieht man nicht viel, Kamera etwas schlecht gezoomt. Dann das eben angesprochene Tor von Ack mit dem Solo. Und dann nochmal Empty Net Tor von Bless. Ja, schöne Grüße, Glückwunsch, auch ein Tor erzielt. Nachdem der Wittig aber auch den Ball da an die Latte geballert hat, fällt der Ball auch etwas glücklich dann bei Philipp Bless in die Arme und der macht das Ding rein. Nach den Highlights, auch hier hätte es enger ausgehen können. Gott hat da gut mitgehalten, aber geht für mich jetzt gefühlt nach dem Live-Ticker in Ordnung. Vorletztes Spiel, dank Pauli gegen Pass, 2-6. Hier gab es wieder keinen Live-Ticker. Ihr wisst da draußen, da sind wir hart. Da mache ich noch keine große Spielinterpretation. Nur so ein paar Fun-Facts hier. Erstens 21 Zuschauer. Ich dachte schon in Fortuna, man kann ja gar nicht weniger haben in der Bundesliga. Ist wirklich schade, weil wirklich ja Hamburg im Futsalbereich viel zu bieten hat. Dann war Patrick Ernst Bunzemeyer wieder an der Linie als Trainer aktiv. Sehr interessant, hat sich ein bisschen zurückgezogen nach einigen ja, Vorfällen, wie auch immer, mit dem Verein. Zurück freut mich hier wieder, ein Pionier des deutschen Futsals hier an der Linie zu haben. Und das Spiel, nur so ganz grob gesagt, war für mich so eine reine ja, Street-Soccer-Partie. Ich will das immer nicht schlecht reden. Es ist halt eine andere Art von Futsal, es ist halt eher dieser Street-Soccer-Ansatz, recht intuitiv, recht spontan, jetzt nicht so viel Rotation, aber wirkt natürlich auch sehr wild irgendwie auf der einen Seite. Hat man jetzt bei beiden Teams eben gesehen, dass da wenig Futsalstruktur drin war. Und ja, Gianluca Alessandro von Pass muss ich mal ansprechen. Er hat ja so ein paar interessante Torjubel auf Lager. Was war das diesmal? Das fickrige Karnickel? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es ganz amüsant und ich finde auch gut, dass die Futsal-Bundesliga mal hier so ein bisschen Entertainment liefert und hier an Alessandro hier, Gianluca, ja, mach weiter, wir sind gespannt, auf welche Jubel du noch auspackst dann immer. Er ist auch, das Gesicht sagt auch, dass er das schon ganz nett, nice findet, was er dort tut, aber ich finde das okay, wir brauchen Typen in der Futsal-Bundesliga, why not? Also das ist mir hier auf jeden Fall aufgefallen. Und das letzte, das Sonntagsspiel, war extrem überraschend, 1-10. Jahn Regensburg gegen HSV, grobe Spielgefühl, das war niemals 1-10. Also wenn man nur die Szenen jemandem zeigen würde und fragen, wie ist dieses Spiel ausgegangen? Ja, vielleicht 3-6. Aber 1-10 ist an Rand der Highlights wirklich kaum zu schätzen. Also da ist am Ende wirklich viel, viel zusammengekommen anscheinend. Wäre mal interessant, was da nicht sich bei den Highlights passiert ist. Es waren zumindest 186 Zuschauer da, was sehr gut ist. Erstes Spiel von Jamkin hat mir erwähnt. Geht auch, ja, dann mit dem HSV eigentlich nochmal los bis zur Halbzeit. Meier, erstes Tor, nicht weiter spektakulär. Meier macht 0-2, so ein symptomatisches Tor aber schon, hat da viel Zeit vor dem Tor noch. Hier ein Dreher, da ein Dreher. Ja, da war Jahn irgendwie schon nicht so richtig auf Zack. Dann kommt aber mal Cash zurück und nach einem schönen Pressing holt er sich den Ball, wobei Thiemann auch irgendwie den Pass auf Meier spielt und dann wegrotiert, aber gar nicht anspielbar ist. Das war hier das Problem. Und dann kommt wahrscheinlich die Wende am Ende, nämlich die gelb-rote Karte für Marques, kurz vor der Pause. Und danach eskaliert das Spiel in den schon eben gesagten Toren, auch noch ein Tor in der Überzahl danach der Pause durch Saklam. Ich habe noch das 1-8 von Pusic rausgezogen als eine wunderschöne Futsal-Lehrbuch-Kombination. Das fand ich sehr toll. Und ja, grundsätzlich, warum ist das so eskaliert? Man kann es kaum sehen. Hätte man nicht gedacht, natürlich wichtig für den HSV, für das Torverhältnis. Und es wird immer klar, wie wichtig Pirsch für Jahn Regensburg war. Aus meiner Sicht eben hat jetzt auch Marquinhos das Problem, nicht mehr entsprechend angespielt zu werden. Ja, ohne Pirsch und dann noch ohne Marques. Dann ist er wirklich ja, Sense. Auf der anderen Seite jetzt auch wieder Zeit für die ganzen deutschen Spieler, die noch im Kader sind, Jugendspieler vom Jahr. Vielleicht bekommen wir jetzt hier die Chance. Darauf hoffe ich ja, dass wir dann die Jugendspieler hier sehen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie der Jahn oder Jahn Regensburg das Spiel auf jeden Fall kompensierend und dann im nächsten Spiel, am nächsten Spieltag, am sechsten Spieltag auftritt. Und damit wäre ich durch. Heute mal in der Schnellform. 20 Minuten, 29 Minuten. Ich habe halbe Stunde angekündigt. War der Plan tatsächlich gut getroffen? Ich bin mal auf euer Feedback gespannt, ob das hier eine Alternative Formatform ist, wenn sich wirklich kein anderer Buddy finden lässt, sodass ihr zumindest mit News versorgt werdet und den Futsalsport auch weiter im Auto konsumieren könnt und dabei seid und auf der Fahrt zum nächsten Spiel reinhören könnt. Meldet Feedback, ich freue mich und wünsche allen ein wunderschönes Futsalwochenende. Macht's gut, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.